Dieser Podcast wird von Novafon gesponsert. Mit den handlichen, zertifizierten Medizinprodukten aus Deutschland könnt ihr lokale Vibrationstherapie nutzen. Eine Methode, die seit Jahrzehnten in Therapie und Praxis zur Schmerzlinderung und Entspannung in der Physio-, Ergo- und Logopädie eingesetzt wird. Testet Novafon risikofrei mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie und sichert euch mit dem Code klinischrelevant 10% Rabatt ab 49 Euro auf novafon.de. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Und nun, lehne dich zurück und genieße den Podcast.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute hörst du einen Podcast-Beitrag von Reine Nervensache mit spannenden Beiträgen aus dem Netzwerk von Professor Sven Meuth und wichtigen Aspekten der Behandlung der multiplen Sklerose.
Viel Spaß beim Zuhören.
Bendix, schön, dich heute begrüßen zu können zu unserem Podcast. Wir haben schon ein paar Mal zusammengesessen, aber vielleicht bevor wir auch zum Thema gehen, finde ich, möchte ich eine Sache kurz erwähnen. Du hast ja jetzt auch deine Habilitation erfolgreich, wie sagt man das, erworben. Ne? Und für mich ist das halt total Wahnsinn, weil ich muss ja wirklich sagen, wir kennen uns ja, glaube ich, von dem Anfang deiner Werdegänge, ja, nicht ganz, aber als Assistenzarzt bis heute. Ja. Und das ist beeindruckend, wie du aus meiner Sicht für das Thema Dysphagie brennst und was da alles dazugehört zum Thema Schluckstörung. Und deshalb cool, dass wir heute darüber sprechen können. Aber erstmal Gratulation zu dieser tollen Leistung.
Danke, Marc. Danke, das freut mich natürlich gerade bei dir, weil wie du schon sagst, wir haben ja von Anfang an eigentlich, hast du alles mitbekommen. Ne?
Ja, ja, wir haben gemeinsam zu Schluckstörung und NMO zumindest auch was gemeinsamer gemacht.
Ja. Ja.
Heute wollen wir natürlich auch über Dysphagie bei MS sprechen, das haben wir aber auch schon mal in anderen Podcast-Folgen angerissen mit dir. Und deshalb so ein bisschen vielleicht aber als Einleitung nochmal, woher kommst du, wie bist du auf das Thema Dysphagie gekommen und warum Dysphagie, warum begeistert dich das so?
Ja, also ich komme aus der Neurologie, ne, bin Assistenzarzt hier in Düsseldorf an der Klinik und wir haben uns zusammen ja kennengelernt, als ich noch in Münster Assistenzarzt war. Ich habe im Prinzip einfach nach dem Studium ganz normal in der Stadt, in der ich studiert habe, auch angefangen zu arbeiten. Und dort gab es eben eine Gruppe, die genau das gemacht hat, die sich mit Schluckstörungen wissenschaftlich beschäftigt hat. Und da bin ich reingekommen in diese Gruppe. Ne? Der Leiter hat mich damals gefragt, kannst du dir vorstellen, bei uns mitzumachen? Ich habe mir das angeguckt, konnte mir das sehr gut vorstellen. Und dann hat mich das aber ziemlich schnell auch begeistert, einfach weil ich festgestellt habe, okay, es ist wirklich ein outcome-relevantes Symptom, mit dem wir uns da beschäftigen. Und man kann was für die Patienten erreichen. Und so bin ich dabei geblieben und habe es bisher nicht bereut. Ja.
Und wenn das Wort Dysphagie fällt, das ist ja eigentlich eher so in einem fachlichen Kontext. In den Arztbriefen wird es erwähnt oder vielleicht auf dem Logopädie-Rezept, was man aussendet, auf die Verordnung. Für was steht eigentlich Dysphagie? Was ist das?
Dysphagie kommt, also der Begriff leitet sich aus dem Altgriechischen ab, ne, bedeutet gestörtes Essen. Und im medizinischen Kontext verstehen wir darunter halt eine Schluckstörung. Also im Prinzip, dass man es nicht schafft, Nahrung, Flüssigkeit, Trinken, auch den Speichel ganz normal aus dem Mund in den Magen, in den Gastrointestinaltrakt zu befördern. Das ist das Problem, was Patienten haben können. Und da gibt es zwei wesentliche Beeinträchtigungen, die halt eine Rolle spielen. Zum einen, dass man eine gestörte Schluckeffizienz hat. Also man schafft es einfach nicht ausreichend, da rein zu befördern. Dann hat man eine Mangelernährung, die droht, oder Flüssigkeitsmangel, eine Dehydration, die droht. Und das zweite Problem ist eben, dass die Atemwege nicht geschützt sind, während man schluckt. Also sprich, dass da was reinkommt in die Luftröhre. Ne? Die Atem- und Speisewege, die kreuzen sich ja im Rachen, dass das nicht richtig funktioniert. Und dann hat man das Risiko für eine Lungenentzündung. Und das sind im Prinzip schon die wichtigsten beiden Komplikationen, die man hat bei einer Schluckstörung. Also die Mangelernährung und die Lungenentzündung. Und über diese Komplikationen ist es tatsächlich auch so, dass eben die Sterblichkeit bei vielen neurologischen Erkrankungen erhöht wird, sodass es wirklich ein outcome-relevantes Symptom ist. Und ganz zu schweigen davon, es beeinträchtigt natürlich die Lebensqualität. Das ist ja völlig klar, wenn man nicht mehr essen und trinken kann, wenn das Probleme macht, wenn man dabei husten muss, Essen ist auch quasi ein soziales Phänomen. Ne? Also man möchte mit seinen Enkeln nochmal einen Kuchen essen, wenn das nicht mehr geht. Das ist völlig klar. Die Lebensqualität ist halt auch beeinträchtigt. Sodass es aus meiner Sicht wirklich wichtig ist, hieran zu arbeiten und da was zu verbessern.
Dysphagie also als Symptom, Symptomkomplex vielleicht auch mit verschiedenen Bereichen.
Ja.
Kenne ich jetzt ja hauptsächlich aus dem Bereich des Schlaganfalls als sehr akutes Symptom. Man kennt es, glaube ich, auch von der Myasthenie, ne? Wenn es immer zu dieser Ermüdung kommt. Und ich würde auch sagen, beim Parkinson kennt man das schon.
Ja.
Jetzt reden wir ja über entzündliche Erkrankungen des zentralen Nervensystems wie der Multiple Sklerose. Mhm. Ich glaube, Hand aufs Herz, ich habe selten danach gefragt. Mhm. Muss man danach fragen?
Ich würde es empfehlen. Also du hast natürlich völlig recht. Bei der Multiplen Sklerose ist es seltener als beim Schlaganfall. Das ist definitiv der Fall. Warum das so ist, ne, da haben wir auch schon mal, glaube ich, beim letzten Mal so ein bisschen drüber philosophiert. Es ist seltener beim Schlaganfall, es spielt aber auch eine Rolle bei der Multiplen Sklerose und es lohnt sich danach zu fragen. Es lohnt sich danach auch systematisch das zu erfragen und nicht einfach nur zu fragen, haben Sie eine Schluckstörung oder nicht, sondern eben nach spezifischen Auffälligkeiten zu fragen. Es gibt durchaus Patientinnen und Patienten, die selber gar nicht so genau wissen, was denn Symptome sein können. Und da gibt es tatsächlich auch Fragebögen, ne, die man wirklich nutzen kann, wo man das systematisch machen kann, ja.
Wenn man jetzt den Eindruck hat oder der Betroffene oder die Betroffene schildert, Mensch, ich glaube, ich habe da eine Schluckstörung, dann würde ich sagen, aus Sicht des ambulanten Bereiches ist es ja oft so, der Hausarzt, die Hausärztin und der Allgemeinmediziner schickt erstmal zum Hals-Nasen-Ohrenarzt.
Ja.
Bis die Patienten zum Neurologen gelangen, das kann schon eine Weile dauern. Ist dieser Pfad sinnvoll? Erst zum Hals-Nasen-Ohrenheilkunde sozusagen sich abklären zu lassen? Oder glaubst du, dass man viel früher auch die Neurologie mit ins Boot holen muss bei dem Thema Schluckstörungen?
Ja, das ist jetzt eine gute und schwierig zu beantwortende Frage. Auch im ambulanten Bereich sozusagen, wie die Pfade überhaupt sind, das wissen wir gar nicht so genau, ne? Weil das ist ja auch systematisch, wird das gar nicht so unbedingt erfasst. Ich glaube, es ist einfach eine interdisziplinäre Sache. Und man kann nicht sagen, die Abteilung muss jetzt federführend oder als erstes konsultiert werden. Ich glaube, wichtig ist einfach nur, wenn man dann zum HNO-Arzt geht und der guckt sich ja primär, das ist ja das, was wir häufig haben, die gucken sich ja gar nicht die Physiologie des Schluckens so genau an, sondern mehr strukturell schauen die, sehen die Stimmlippen normal aus, gibt es irgendwie eine Schwellung, gibt es einen Tumor, gibt es eine Läsion, die komisch aussieht. Wenn das aber normal ist, dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viele weitere Probleme, die trotzdem eine Schluckstörung machen können. Und die kennen wir halt in der Neurologie ganz gut, weil wir sozusagen diese strukturellen Auffälligkeiten gar nicht so sehr im Fokus haben, sondern wirklich die Schluckphysiologie und uns das Schlucken selber angucken. Und das heißt, selbst wenn strukturell alles unauffällig ist, muss es weitergehen in der Abklärung.
Und jetzt hast du von Schluckphysiologie gesprochen.
Ja.
Wie kann man das denn jetzt funktionell messen? Also wie kann man sich die Methoden vorstellen? Sind die sehr invasiv oder... Also wie läuft das denn ab?
Also wir haben im Prinzip jetzt jenseits von den klinischen Verfahren eben den diagnostischen Goldstandard, das ist instrumentelle Diagnostik. Ne? Man sieht das Schlucken von außen nicht, das heißt man braucht in irgendeiner Form eine Technik, ein Instrument, was das Schlucken visualisiert. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Verfahren, die beide als Goldstandard zählen. Das eine ist eine Videofluoroskopie. Also eine Durchleuchtung des Schluckens. Man schluckt im Prinzip so einen Kontrastmittelbolus und mit Röntgenstrahlen durchleuchtet man das während des Schluckens. Das ist das eine Verfahren. Da ist natürlich das Problem, die Zugangshürde ist relativ hoch. Ne? Man braucht eine radiologische Abteilung, die Patienten müssen aufrecht sitzen. Man muss sie da erstmal irgendwie hintransportieren. Das heißt, wenn man jetzt jemanden auf einer Intensivstation hat oder so, ist das nicht so geeignet. Man kann vor allen Dingen auch das Sekretmanagement, also sprich den Speichel, der eine ganz wichtige Rolle spielt, auch nicht wirklich darstellen, weil man ja immer auf diesen Kontrastmittelbolus angewiesen ist. Aber man hat den entscheidenden Vorteil, man kann wirklich auch den Ösophagus komplett darstellen. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendeine Problematik in der Speiseröhre hat, dann ist das eben die Methode der Wahl. Und ein weiterer ganz wichtiger Goldstandard, der sich jetzt zunehmend in der Neurologie durchgesetzt hat, ist die sogenannte Schluckendoskopie, auch FES abgekürzt. Da geht man mit einem Endoskop über die Nase in den Rachen. Das heißt, du hast gefragt, ist es invasiv? Man könnte sagen, ja, ein Stück weit natürlich schon, aber man muss sagen, es ist eigentlich ein relativ gut verträgliches Verfahren. Also das, was da mal passiert ist, vielleicht, dass es zu Nasenbluten kommt oder so, aber das sind alles, wenn überhaupt, die sehr, sehr selten und dann selbstlimitierende Komplikationen. Also minimalinvasiv, so würde ich es jetzt mal nennen. Und damit kann man eben das Schlucken dann von innen filmen und auch wirklich sehr zuverlässig beurteilen. Und das kann man eben auch direkt am Patientenbett, auch auf einer Intensivstation durchführen. Die Zugangshürden sind relativ niederschwellig. Und trotzdem müssen wir die Verfügbarkeit, gerade im ambulanten Bereich, das ist ein Riesenproblem, da müssen wir die Verfügbarkeit in Zukunft weiter ausbauen. Das fängt jetzt an. Ne? Also wir haben jetzt auch wirklich ambulante Praxen, logopädische, niedergelassene Praxen, die das mittlerweile anbieten. Und trotzdem muss da natürlich noch viel mehr passieren. Das ist ganz klar, dass man auch im ambulanten Setting das anbieten kann.
Ja. Das kann ja auch beruhigen, ne? Wenn ein Patientin das Gefühl hat, dass sie eine Schluckstörung hat. Man schließt das HNO-Ärztlich aus, dass es ein Strukturdefekt ist und macht da vielleicht eine Überweisung zu einer Logopädie-Praxis und sagt, nee, alles in Ordnung. Das beruhigt ja auch. Ich meine, das ist ja nicht ganz unwichtig, dieses Gefühl zu haben, da passiert was. Ja.
Ein ganz wichtiger Punkt übrigens, ne? Also wie sehr man eine Schluckstörung überhaupt wahrnimmt, hängt ganz wesentlich damit zusammen, wie gut eigentlich die Sensibilität im Rachen ist. Und es gibt Patienten, die haben eine ganz schlimme Schluckstörung und haben möglicherweise sogar als Ursache für ihre Schluckstörung eine ausgeprägte Sensibilitätsstörung, die merken das gar nicht unbedingt. Und Patienten, die selber noch viel merken, das ist erstmal eigentlich was Gutes. Ne? Also auch wenn man quasi husten muss, weil man sich verschluckt hat, das ist unangenehm, aber es ist eigentlich schon mal gut, dass man überhaupt hustet, weil häufig hustet man ja genau das, was in die falsche Röhre gegangen ist, wieder raus. Ja? Und auch das kann übrigens beruhigend sein. Also wir haben durchaus Patienten, die ausgeprägt eine subjektive Beeinträchtigung des Schluckens haben. Und wenn man das dann aber untersucht, dann sieht man, okay, es ist vielleicht eine minimale Schluckstörung da, aber eigentlich ist die Sensibilität super. Und sobald was auch nur minimal in die Nähe der Luftröhre kommt, wird gehustet, wird das rausgehustet. Und auch das eben zu erklären, zu erläutern, das selber zu sehen, vielleicht auf dem Video, kann natürlich unheimlich entlastend und hilfreich sein für jemanden, um das entsprechend auch umzudeuten.
Ne? Eigentlich schön, auch eine Diagnostik, die anders als vielleicht eine MRT-Untersuchung, wo man eine CD in der Hand bekommt und hofft, dass der Befund in Ordnung ist, kann man jetzt hier eigentlich mit den Patienten direkt das besprechen.
Ja.
Eigentlich eine schöne Sache.
Ja, ne? Oder selber, während man schluckt, sich das angucken, ne? So eine Art Biofeedback, das ist prinzipiell möglich. Also deswegen mag ich persönlich diese Schluckendoskopie, finde ich, ist wirklich ein sehr wirksames Tool.
Ja. Jetzt hast du jetzt zu Recht gesagt und zum Glück auch, dass MS-Betroffene wahrscheinlich weniger Schluckstörungen haben, zumindest so wie, sag ich mal, die Nicht-Experten Schluckstörungen einordnen. Also, aber trotzdem wissen wir, dass ja auch gerade MS-Betroffene mit einer höheren Grad der Behinderung, einen hohen EDSS-Grad, da merken wir es ja schon oft auch an der Dysarthrie, ne, der Sprechundeutlichkeit. Und ich glaube, es geht ja auch oft miteinander einher oder kann miteinander hergehen.
Ja.
Und jetzt haben wir viel über Diagnostik gesprochen, aber gibt es denn auch so Therapiehilfen oder Möglichkeiten, gerade dieses Stichwort Ernährung als wichtigen sozialen Faktor?
Also die Ernährungsmedizin ist natürlich eine wichtige therapeutische Säule, um die Komplikationen auch der Mangelernährung vorzubeugen. Ne? Und wichtig hierbei ist eben zum einen zu gucken, zu monitoren, erstmal, was ist überhaupt der Kalorien- und Proteinbedarf einer Person, das sozusagen individualisiert festzustellen und dann eben zu monitoren, wie viel wird dazugeführt, ist das ausreichend oder nicht. Und wenn das nicht ausreichend ist, gibt es verschiedene Verfahren der Ernährungsunterstützung. Das eine, was man eben häufig durchführen kann, ist einfach oral hochkalorisch Nahrungszusätze zu geben. Ne? Das ist für Patienten gut geeignet, die eben noch prinzipiell ausreichend oral schlucken können. Und wir alle wissen aber natürlich auch, im Falle einer schweren Dysphagie reicht das manchmal nicht aus. Und da muss man tatsächlich auch drüber nachdenken, über eine enterale Ernährung, sprich über eine Sondenernährung, das entsprechend zu kompensieren. Und auch da gibt es eigentlich immer ganz gute Kriterien, ab wann man das eigentlich machen sollte und wie man damit umgehen sollte. Ja.
Ich glaube, es ist total relevant, wenn ich mir gerade vorstelle, wie viele auch Patienten auch eine Immobilität haben. Mhm. Und wenn dann auch noch eine Mangelernährung hinzukommt, was Muskelaufbau etc. angeht, das kann ja auch dann in ganz schlechte Dynamik gehen. Deswegen total spannend, dass wir heute noch mal so einen Einblick hatten oder haben konnten durch dich in das Thema Schluckstörung, Dysphagie. Und ich gebe dir total recht, ich glaube, nach den Symptomen zu fragen und einen Fragebogen auszuwählen, das ist so niederschwellig, das sollte eigentlich im Alltag möglich sein. Und vielen Dank für deinen Input, hat Spaß gemacht.
Danke, Marc, immer wieder gerne. Ja.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de.
Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.